Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext von heute, wir haben ihn gerade eben in der Lesung gehört, ist ein alter Bekannter. Ich weiß nicht, ob Sie überlegt haben, ach, irgendwo erkenne ich den. Die Geschichte von Hagar und Ismael und das schwierige Verhältnis zu Abraham und Sarah. Letztes Jahr, 2023, bildete der bekannteste Vers daraus die Jahreslosung. Es gibt ja immer so eine Jahreslosung, die vor allen Dingen am Anfang des Jahres in vielen Gruppen und Kreisen und Gottesdiensten beackert wird. Und dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, ist im Jahr 2023 an vielen Stellen besprochen worden. Die Geschichte wurde erzählt von der ägyptischen Magd Hagar, die schwanger wurde und wo alles kompliziert wurde. Und ich möchte uns heute Morgen diese Geschichte nochmal ins Gedächtnis rufen oder vielleicht auch nochmal ganz neu erzählen und dann ein bisschen darüber nachdenken, was heißt es eigentlich, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal diese Geschichte. Es ist ja eine vertrackte Geschichte voller Schuld und voller Verletzung und im Grunde kommt niemand so wirklich gut dabei weg. Es beginnt damit, dass der große Stammvater Abraham direkt vorher, also im ersten Buch Mose Kapitel 15, das Versprechen von Gott bekommt, du wirst einen Sohn bekommen, einen Nachkommen. Und deine Nachkommen werden so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Und dann geht Abraham raus und guckt die Sterne an und Gott sagt, du wirst mal zu einem großen Volk werden. Und dann heißt es in der Bibel so schön, und Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham ist ein Vorbild an Vertrauen und an Glauben. Und dann geht die Geschichte weiter, denn dann passiert nichts. Man könnte jetzt da viel drüber sagen. Wir denken ja immer, die großen Glaubenshelden in der Bibel erleben am laufenden Band irgendwelche tollen Sachen mit Gott. Und das sieht aus der Ferne ein paar tausend Jahre später auch so aus. Aber wenn man mal genau liest, stimmt es gar nicht. Denn tatsächlich erlebt Abraham danach erstmal nichts. Jahrelang. Wenn dir also gerade jahrelang auch nichts, wenn du nichts erlebst mit Gott, bist du in guter Gesellschaft. Denn Abraham erlebte auch nichts. Die Jahre gehen ins Land und es kommt kein Kind, kein Sohn, kein Stammhalter. Und die Zweifel wachsen bei Abraham und bei Sarah. Und schließlich gucken sie sich an und sagen, du, also irgendwie, ich glaube, wir müssen die Sache selbst in die Hand nehmen. Und da kommt Hagar ins Spiel, die Magd von Sarah. Sarah hat auf einmal eine Idee und sagt, wie wäre es, wenn Hagar ein Kind bekommt an meiner Statt, quasi eine Leihmutter. Gesagt, getan, der Plan wird umgesetzt, wahrscheinlich wird Hagar noch nicht mal gefragt. Und es passiert wirklich, Hagar wird schwanger. Und auf einmal wendet sich das Blatt. Denn Hagar erlebt sich auf einmal in einer ganz neuen Rolle. Sie trägt das Kind ihres Herrn. Und das steigt ihr zu Kopf. Sie fängt nämlich jetzt an, die kinderlose Sarah, die nicht schwanger werden konnte, zu piesacken, zu kränken. Nee, ich darf jetzt nicht Staub wischen, ich muss auf das Kind aufpassen. Oder, nee, ich kann mich jetzt nicht so anstrengen, ich muss die Füße hochlegen. Ich bin ja schwanger. Und man kann nur ahnen, wie kleine Sticheleien im Alltag Sarah tief verletzen. Und sie wiederum fängt jetzt an, Hagar zu schikanieren. Und auch da, man kann sich das ja vor Augen malen. Es gibt genügend Filme oder Serien oder Geschichten von Herrinnen, die ihre Mägde schikanieren, demütigen. Irgendwann hält Hagar es nicht mehr aus und flieht in die Wüste. Auch da kann man nur erahnen, wie verzweifelt sie sein muss. Sie hat alles hinter sich gelassen, alleine, schwanger. Und in der damaligen Zeit gab es keine Frauenhäuser oder keine Sozialsysteme. Und an dieser Stelle ihrer tiefsten Verzweiflung macht sie diese Erfahrung, dass sie Gott begegnet. Ein Engel begegnet ihr, Gott selbst. und schenkt ihr neue Hoffnung und eine neue Perspektive. Und am Ende sagt Hagar diesen Satz: Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar erlebt es, wie Gott sie ansieht, wie Gott ihr Ansehen schenkt, eine Zukunft. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte hier kurz innehalten, denn sehen ist nicht gleich sehen. Es gibt verschiedene Arten, Menschen anzusehen. Ich muss immer an Verkehrspolizisten denken. Ich hoffe, es ist jetzt kein Polizist unter uns. Also ich habe nichts gegen Polizisten, aber ich werde immer so ein bisschen unruhig, wenn ich im Auto sitze und auf einmal sehe ich irgendwo einen Polizisten. Ich gucke dann immer auf das Tacho und fahre ich jetzt gerade richtig, habe ich auch bloß nicht das Handy in der Hand, ist alles in Ordnung, habe ich den Führerschein dabei. Also ich bin immer ein bisschen angespannt, wenn ich die Augen eines Polizisten auf mir wähne. Es gibt einen Blick, der einen unruhig werden lässt. Oder vielleicht auch der strenge Blick eines Lehrers. Ich weiß, es gibt auch Lehrer, die freundlich gucken. Aber so der Blick des Lehrers: Ich sehe dich. Ich sehe, wenn du abschreibst. Ich sehe, wenn du abguckst. Ich sehe, ob du die Hausaufgaben hast. Das ist eher ein unangenehmer Blick, oder? Und der Blick von uns Eltern ist manchmal auch so. Ich sehe, ob du dein Zimmer aufräumst. Ich sehe, wann du ins Bett gehst. Ich sehe die Medienzeit. Ich sehe, ob du ordentlich angezogen bist und ob du auch das Brokkoli auf dem Teller aufisst. Und vielleicht ist manchmal der Blick eines Pastors auch nicht viel angenehmer. Oder die Leute in der Gemeinde. Ich muss immer an einen Vikarskollegen denken. Ein Freund von mir, der im Vikariat war und der sich morgens um 7 Uhr den Wecker stellte, der aufgestanden ist, die Rouladen hochgemacht hat und dann hat er sich wieder ins Bett gelegt. Weil er wusste, die Gemeinde guckt, wann der Herr Pastor die Rollläden aufmacht. Es gibt einen Blick, der unangenehm ist, kontrollierend. Ist so der Blick Gottes? Ist Gott wie ein Verkehrspolizist, der kontrolliert, ob wir in unserem Leben richtig fahren, ob wir alles richtig machen? Ich glaube, es gibt dieses moralische Missverständnis und es ist relativ weit verbreitet. Dann heißt christlicher Glaube, ich bemühe mich, ein anständiger Mensch zu sein. Und Gott ist so wie der Kontrolleur. Hast du heute schon gebetet? Hast du schon eine gute Tat getan? Warst du auch brav im Gottesdienst oder im Hauskreis? Hast du auch ordentlich was in die Kollekte getan? Und wenn nicht, gibt es Strafzettel. Zack. Gibt ja diesen dummen Spruch: Kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Ne, da ist Gott wie so ein Verkehrspolizist oder wie so ein Kontrolleur, der sagt: Siehst du, zack, bumm, hast du davon. Nächstes Mal strengst du dich ein bisschen mehr an. Überprüf doch mal, ob das dein Gottesbild ist. Wenn du an Gott denkst, ist Gott wie ein Verkehrspolizist für dich? Die Bibel beschreibt Gott ganz anders. Es beginnt schon damit, dass die Bibel im Grunde gar keine anständigen Menschen kennt. Wir sind zwar, der eine ist ein bisschen kultivierter und etwas erzogener und kann das ein bisschen besser verdecken, aber tief drin, sagt die Bibel, sind wir alle nicht wirklich anständig. Von Abraham angefangen über Sarah bis Hagar, aber auch bis David und Paulus und Petrus bis zu mir. Wir brauchen keinen Verkehrspolizisten, sondern wir brauchen einen Erlöser. Hagar erlebt Gott nicht als einen Verkehrspolizisten, als einen Kontrolleur, sondern Hagar erlebt Gott als ganz, mit einem ganz liebevollen, barmherzigen, aufrichtenden Blick. Es gibt ja auch andere Blicke, es gibt auch solche, die aufrichten. Wenn man frisch verliebt ist und man sieht auf einmal, dass der andere einen anguckt, dann hat man das Gefühl, man wird 2 Zentimeter größer und man hat das Gefühl, man kann jetzt alles machen. Oder bei Kindern ist es manchmal, wenn Kinder kleiner sind und sie im Sandkasten spielen und Eltern auf der Terrasse sitzen und sich unterhalten und gucken und dann sagen die Kinder immer: Mama, guck mal, was ich gemacht habe, und man nickt und freut sich, oder Papa, guck mal. Und die Kinder spielen ganz glückselig, weil sie wissen, die Eltern sind da. Sie spielen im Blick der Eltern. Und das ist kein kontrollierender Blick, sondern ein behütender, ein liebevoller Blick. Auch der mutmachende Blick eines Trainers am Spielfeldrand: Ich glaube an dich, du schaffst das. Ein solcher Blick schafft Ansehen. Ich bin gesehen, ich bin wertvoll. Und Hagar erlebt hier diesen Blick des guten Hirten, der dem verlorenen Schaf hinterhergeht, der liebevoll das Schaf nimmt und trägt. Oder wie der Vater des verlorenen Sohnes, der wartet und hofft und liebt und vergibt. So sieht Gott auf Hagar und so sieht Gott auch auf uns. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich weiß nicht, was sie, was ihr im Moment mit euch herumschleppt. An Sorgen, an Lasten. Und vielleicht ist es so, dass viele einen großen Bogen um die Kirche machen, weil sie denken, wenn ich jetzt noch in die Kirche komme, dann kriege ich noch einen Strafzettel für falsches Leben oder für falsche Erziehung oder für nicht genug Anstrengung. Nein, Gott sieht dich. Und Gott sieht dich liebevoll an und barmherzig an. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns zu richten, um uns einen Strafzettel zu geben, sondern um uns zu heilen. Und immer da, wo wir in der Bibel lesen, davon, wie Jesus Menschen begegnet, schaut er die Menschen an und heilt und liebt und ruft in die Gemeinschaft mit ihm. Ich weiß, wie es dir geht, sagt er. Ich kenne dich und ich richte dich nicht. Ich rufe dich in meine Nachfolge. Komm, folge mir nach. Bleib in meiner Nähe. Werde heil. Ja, er sagt sogar, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er trägt unseren Strafzettel, den wir eigentlich kriegen müssten. Den trägt er aufs Kreuz hinauf. Da haben wir vor 2 Wochen drüber nachgedacht, am Karfreitag. Der gute Hirte schaut uns liebevoll an. Und vielleicht ist es das, was Sie mitnehmen aus diesem Gottesdienst, dass wenn Sie an Gott denken, Sie nicht an einen Verkehrspolizisten denken, sondern an den liebevollen Blick des guten Hirten, der seinem verlorenen Schaf nachgeht, es liebevoll anschaut und trägt wieder zurück, der den Strafzettel selber auf sich nimmt, der uns das gibt, was wir brauchen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.